Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Das absolutistische katholische Priesteramt ist am Ende, sagt der Theologe Thomas Ruster. Und er hat auch schon eine Idee, was danach kommen könnte. Der Priester bekommt Könige und Propheten zur Seite gestellt, die ihn in Schach halten. Wie das gehen soll und ob es nur die männliche Form geben muss, hören Sie gleich. Außerdem wird in Schulbüchern das Kapitel Judentum aufgeblättert. Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur, aber auch Klischees. Fotos in Schulbüchern zeigen Männer mit Schläfenlocken und spitzem Hut. Im Religionsunterricht wird wie selbstverständlich das Neue Testament dem Alten vorgezogen. Schulbücher arbeiten bewusst oder unbewusst auch mit Klischees des Judentums. Wie Jüdinnen und Juden heute in Deutschland leben, kommt zum Beispiel kaum vor. Der Zentralrat der Juden in Deutschland möchte gemeinsam mit dem Verband Bildungsmedien für eine differenzierte Darstellung sensibilisieren und werben. Michael Hollenbach hat einen Workshop besucht, in dem Lehrende lernen.
Wir haben ein Lehrwerk, da gab es ein Foto eines ultraorthodoxen Juden, wie man sich ihn vorstellt, mit Schläfenlocken, augenscheinlich nicht in Deutschland aufgenommen. Und der dazugehörige Text lautet eine Beobachtung auf der Straße.
Schau mal, Mama, was ist das für ein seltsamer Mann da drüben, sagte Florian, als er mit seiner Mutter in Stuttgart über die Straße ging.
In Stuttgart wird man eine solche Person sicherlich nicht antreffen und die Zuschreibung als seltsam ist eine negative Zuschreibung.
Sheila Erlbaum ist Bildungsreferentin beim Zentralrat der Juden in Deutschland. Sie ist bei der Analyse schulischer Religionsbücher des Öfteren auf solch klischeehafte Darstellungen des Judentums gestoßen. Sheila Erlbaum bereitet die Workshops mit den Schulbuchverlagen vor. Einer der Teilnehmenden war Martin Kloke vom Cornelsen Verlag.
Das Problem fängt dann an, wenn man Juden noch heute immer nur unter diesem orthodoxen Muster wahrnimmt und bildlich eben abbildet mit dem schwarzen Hut und mit den Schläfenlocken. Da werden Klischees produziert, weil das eben nur für eine kleine Minderheit gilt.
Dann haben wir die Problematik häufig, dass Juden als fremd dargestellt werden und als geheimnisvoll. Und von da ist es einfach nicht mehr weit, zu sagen, die Juden haben was zu verheimlichen. Letzten Endes führt das auch in die Richtung von Verschwörungsmythen am Ende.
Martin Kloke verantwortet in seinem Verlag den Bereich Ethik, Religion und Philosophie.
Gerade im Religionsunterricht ist das eine beliebte Stolperfalle, dass man sich im evangelischen oder katholischen Religionsunterricht auf Kosten des Judentums zu profilieren versucht. Und das sind häufig unbewusste Prozesse. Aber das passiert halt, dass dann eben das Alte Testament dem Neuen Testament gegenübergestellt wird. Und schon durch die Begrifflichkeiten Alt und Neu ist ja schon eine Wertung drin.
Aber es geht nicht nur um unbewusste Prozesse der Profilierung, sondern auch um falsche Behauptungen.
An einer Stelle ging es darum, welche Rolle Jesus im Judentum hat. Und da wurde in einem Schulbuch keck behauptet, dass Jesus zwar von den Juden nicht als Messias angesehen wird, aber wohl als Prophet.
Was allerdings der islamischen Sichtweise entspricht.
Aus jüdischer Perspektive hat Jesus eigentlich keine Funktion, keine religiöse Funktion. Er ist bestenfalls ein Wanderprediger, aber mehr auch nicht.
Dabei ist sich Martin Kloke durchaus bewusst, welche Bedeutung Schulbücher für Kinder und Jugendliche haben können.
Schulbücher sind ja Leitmedien des Unterrichts. Woche für Woche werden Schulbücher aufgeschlagen und insofern hat das schon eine gewisse normative Funktion. Und oftmals ist es auch eine Erstbegegnung. Es ist eine Erstbegegnung mit Judentum in Geschichte und Gegenwart.
Der Historiker Dirk Sadowski arbeitet im Braunschweiger Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung. Er hat in einer deutsch-israelischen Schulbuchkommission das Bild des Judentums vor allem in Geschichtsbüchern untersucht.
Wir reden davon, dass die Darstellung jüdischer Geschichte im Mittelalter vor allen Dingen auf die drei Gs fokussieren, Geld, Ghetto und gelber Fleck, also eben auf diese Schieflage in der wirtschaftlichen und sozialen Struktur und zum anderen auf Diskriminierung.
Problematisch seien auch die Verwendung antisemitischer Karikaturen von Juden, wie sie im Nationalsozialismus verwendet wurden. Zwar solle so die dahinterstehende Demagogie entlarvt werden, aber
hier fehlt oft eine Einordnung. Oft werden diese Bilder nur rein illustrativ verwendet. Es fehlt an einer stärkeren Kontextualisierung.
Dirk Sadowski sieht in diesen Darstellungen durchaus eine Gefahr.
Das wird eher vielleicht auch latente Vorurteile gegenüber Juden bestärken, wenn da all die diskriminierenden antisemitischen Symboliken abgebildet sind.
Die Darstellung jüdischen Lebens sollte, so die Empfehlung des Historikers, wesentlich differenzierter sein und nicht Stereotype vom Judentum reproduzieren.
Also jüdische Geschichte darf nicht nur als Verfolgungs- und Diskriminierungsgeschichte gezeigt werden. Juden waren nicht nur Opfer in der Geschichte, sondern auch handelnde Subjekte, die Geschichte selbst gestaltet haben.
Also tatsächlich geht es uns darum, eine differenzierte Perspektive einzunehmen auf das Judentum und ein authentisches Judentum darzustellen.
Betont auch Sheila Erlbaum vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Und sie verweist auf ein negatives Beispiel aus einem Religionsbuch.
Das ist eine Darstellung von zwei Nachbarsjungen, die miteinander sprechen. Ein Kind ist jüdisch, eines ist nicht jüdisch. Und der Vater des jüdischen Jungen erzählt, wohlgemerkt leben in Deutschland, wie jüdische Jungen in Israel den Schultag erleben.
In der Morgenkühle bricht Benjamin zum nahegelegenen Lehrhaus auf. Benjamin freut sich, dass er die Tora lernen darf, während seine Schwester Miriam zu Hause bleiben muss. Sie wird bei der Mutter Frauenarbeiten lernen. Korn mahlen und Brot backen, kochen und weben, waschen und nähen.
Man merkt, also das ist, hat mit der Wirklichkeit einfach nichts zu tun. Aber das ist dann etwas, das Kinder im Religionsunterricht über Juden und über Israel lernen.
Die Forderung nach einer differenzierteren Darstellung des Judentums unterstützt auch Martin Kloke vom Cornelsen Verlag. Er hat aber noch einen weiteren Wunsch an die Kultusminister, die letztlich für die Lehrpläne zuständig sind.
Die Lehrpläne in Deutschland bis heute haben eigentlich keine Antenne für den Antisemitismus nach 1945. Das wird als ein historisches Phänomen weithin gesehen. 1945 war alles vorbei und seit dieser Zeit ist Antisemitismus im Orkus der Vergangenheit versunken und da soll er auch bleiben. Und wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt und insofern ist da sicherlich ein Manko, wo wir auch als Bildungsmedienverlage auch dazu anregen würden, hier anzusetzen und auch den gegenwärtigen Antisemitismus natürlich in den Fokus zu nehmen. Und da wäre es für die nächsten Jahre wichtig, da dieses Thema des aktuellen Antisemitismus mit aufzunehmen. Ja.
Klischee mit Kippa. Michael Hollenbach berichtete darüber, was Schulbuchverlage übers Judentum lernen müssen. Heute Nachmittag beginnt die nächste, eigentlich die erste Etappe des synodalen Wegs. Das ist ein Diskussionsprozess über Veränderungen in der katholischen Kirche in Deutschland. Nach einem Gottesdienst werden in Frankfurt 230 Katholikinnen und Katholiken, Menschen mit und ohne Weihe, beraten. Die Themen sind Macht, Sexualmoral, priesterliche Lebensform und Frauen. Der Theologe Thomas Ruster gehört zwar nicht dem Synodalforum an, aber er hat sich intensiv mit zwei der vier Themen befasst, mit dem Priesteramt und mit der Macht. Balance of Powers für eine neue Gestalt des kirchlichen Amtes heißt sein neues Buch. Thomas Ruster lehrt systematische Theologie in Dortmund. Das Interview mit ihm haben wir gestern aufgezeichnet. Ein theologisches Standardwerk zur Macht in der katholischen Kirche gibt es nicht, noch nicht vielleicht. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum es so schwierig ist, als Theologe über Macht zu arbeiten.
Na gut, wer über Macht arbeitet, wird sich auch mit den Mächtigen anlegen müssen vielleicht. Das könnte ein Grund sein, der viele Theologen zögern lässt. Und dazu ist das Thema Macht auch theologisch so unaufgeklärt wie nur irgendetwas. Es gibt eigentlich keine Theologie der Macht. Wir reden vom allmächtigen Gott und wissen das kaum mehr zu erklären, was wir damit heute meinen. Und das setzt sich eben fort in Bezug auf die Machtstrukturen der Kirche.
Eine ganz gängige Aussage ist von Papst Benedikt XVI. So getroffen, aber auch von Franziskus, alle Macht in der Kirche ist Dienst. Hängt es auch damit zusammen, dass man Macht als Dienst darstellen muss?
Ja, de facto ist ja das, die Macht eine Sache des Amtes, das Amt ist zum Dienen da. Das Amt ist ein Dienstamt, es dient der Kirche, dient der Gemeinde. Und die Sache ist eben die, dass dieses Dienstamt in unserer katholischen Tradition mit bestimmten Vollmachten verbunden ist. Und da ist das Thema Macht im Grunde angesiedelt, was wir so Potestas nennen in der Tradition. Also die Vollmacht, etwas zu tun, was andere dann nicht tun dürfen.
Und worin besteht die Macht eines Priesters?
Der Priester hat eben die Weihevollmacht, die potestas ordinis, also er darf Sakramente vollziehen, Sakramente spenden und die damit eben gültig machen. Das kann eben keiner außer ihm. Das gilt vor allem eben für die Eucharistie. Er darf alleine eben die Konsekration der Elemente vollziehen, damit eben das, was wir Wandlung nennen. Und wenn man bedenkt, wie zentral das für den Vollzug von Kirche ist, eben Eucharistiefeier als die Begegnung von Gott und Mensch oder eben als das zur Welt kommen Christi in Form der Gegenwart im Gottesdienst, dann merkt man eben, welche große Macht das ist. Und an der Stelle hapert ja auch der ganze Amtsdiskurs, weil wenn man sich vorstellt, es gäbe keinen Priester mehr, der die Transsubstantiation, also eben diese Wesensverwandlung bei der Eucharistie vollzieht, dann würde Kirche nicht mehr weiterarbeiten können.
Also die Wandlung von Wein in das Blut Christi und von Brot in den Leib Christi, das ist die Vollmacht, die Sakramente zu spenden, die Sie da gerade angesprochen haben. Aber ein Priester hat ja noch andere, wie soll ich es nennen, Aufgaben. Er soll heiligen, darüber haben wir jetzt gerade kurz gesprochen. Er soll lehren und er soll leiten. Das ist dieses Dreifache. Und Sie schlagen vor, diese drei Aufgaben auf drei Personen zu verteilen. Im Moment laufen Sie sozusagen alle im Priester zusammen, ja. Und Sie schlagen jetzt in Ihrem Buch vor, das auf drei Personen zu verteilen. Das müssen Sie, glaube ich, etwas näher erklären. Wie soll das gehen?
Naja, aber das ist erstmal ganz einfach gedacht. Es gibt eben diese drei Vollmacht, diese drei Kompetenzen, die eben so ein Amtsträger hat, der Bischof wie auch der Priester, diese drei Vollmachten zu lehren, zu leiten und zu heiligen. Und die kann man auch auf verschiedene Personen verteilen. Und dann käme eben so eine Balance of Powers zustande, also ein Gleichgewicht der Kräfte. Und es wurde eben diese Art von kirchlichem Machtabsolutismus, dass man immer diese drei Vollmachten in einer Person vereinigt hat, wurde damit aufgelöst. Das ist im Grunde im Kern mein Vorschlag, der sich darauf beruft, eben, dass das auch ein zutiefst biblischer Gedanke ist. Und zwar biblisch, weil ja auch in der ganzen Geschichte des Gottesvolkes Israel diese drei Ämter immer unterschieden gewesen sind. Es gab den König, es gab den Priester, es gab den Propheten. Und dass die drei sich immer so in einer Beziehung des sich miteinander Streitens, aneinander Reibens, miteinander zum Ausgleich gezwungen befunden haben. Und diese Erfahrung der Bibel, will ich einmal sagen, diese Grunderfahrung, wie mit Ämtern umzugehen ist, will ich eben für unsere heutige Kirche wieder fruchtbar machen.
Ja, alle drei halten einander in Schach, schreiben Sie, der König, der Priester, der Prophet.
Ja, das meinen ganz Sie viele mit Geschichten wirklich in der Bibel nennen, die jetzt sehr anschaulich zeigen.
Ja. Aber es ist ja nun anders. Es gibt eine Weihe, die für die Institution Kirche eine ganz besondere Bedeutung hat. Durch diese Weihe wird aus einem Mann ein geweihter Mann, aus einem Schaf ein Hirte. Das hat ja auch eine Tradition. Sie bohren ja ein ganz schön dickes Brett hier.
Ja, natürlich haben wir diese Tradition des besonderen ausgezeichneten priesterlichen Amtes oder des bischöflichen Amtes. Aber die ist gar nicht mal so alt. Also das habe ich ja auch nochmals deutlich aufgezeigt. Eine Entwicklung des hohen Mittelalters, des 12. und 13. Jahrhunderts infolge des Investiturstreites. Aber über 1000 Jahre vorher gab es diese Gestalt des Amtes nicht. Und darum sind wir gar nicht daran gebunden, eine bestimmte Tradition, die uns heute als die gegebene, als die selbstverständliche erscheint, einfach blind fortzusetzen. Und ich glaube auch wirklich, dass das Problem des Amtes in der Kirche, des Priesteramtes, ist nicht allein, dass wir zu wenig Priester haben, das ist auch ein Problem, sondern dass wir die falsche Gestalt des Priesteramtes haben, nämlich diese absolutistische Vereinigung aller Vollmachten in einer Person, gegen die es keinerlei Möglichkeiten des Rekurses gibt an andere Instanzen. Man ist immer nur an den Priester gewiesen, wenn man in der Gemeinde zum Beispiel mit ihm Krach hat. Er begegnet einem als Leiter, als Liturge, als Prediger und man kommt da nie ran.
Ihr Vorschlag geht sogar noch etwas weiter. Sie möchten, dass diese drei Personen aus der Gemeinde oder aus dem Kirchenvolk gerufen werden. Also die sollen nicht in sich Berufung spüren und das mehr oder weniger mit sich selbst und der Kirche dann ausmachen, sondern die sollen von anderen gerufen werden. Was heißt das?
Ja, das heißt, dass man eben guckt, wer sich dazu eignet, zu den jeweiligen besonderen Tätigkeiten. Das prophetische Amt erfordert andere Qualifikationen als das priesterliche und als das Leitungsamt. Und zu gucken, wer in der Gemeinde da ist, der das tun könnte, den anzusprechen, ob er oder sie das tun würde, dessen und deren Einverständnis einzuholen und dann diese Person dem Bischof vorzuschlagen zur Weihe. Das wäre so mein Modell. Da wurde Berufung mal konkret gefasst, nicht als inneres Gefühl, Gott hat mich berufen, sondern eben als ein Vorgang, den die Kirche als Gemeinschaft der Berufenen selber vornimmt, die selber Berufungen ausspricht.
Im Moment kommt ja die Legitimation des Amtes von oben. Also
Gott ruft und jemand sagt so, ich spüre diesen Ruf und die Kirche prüft, ob an diesem Ruf was dran ist, um es jetzt mal einfach auszudrücken. In ihrem Modell wäre ein gewisses demokratisches Element eingebaut. Müsste dem eine Wahl vorausgehen?
Ja, faktisch wird das so sein müssen. Man wird einfach schauen, also wer ist denn da im Umfeld einer Gemeinde, der das kann? Und dann müsste man sich irgendwie ein Verfahren überlegen, einen Findungsausschuss einsetzen, der die Personen sucht und anspricht und vielleicht irgendwie eine demokratische Form, etwa im Pfarrgemeinderat oder wo auch immer, wo dann eben über diese Vorschläge auch abgestimmt wird. Das wäre sicher notwendig. Ja, das wäre auch ein Stück Demokratisierung der Kirche.
Ich möchte mal einen Satz oder zwei zentrale Sätze vorlesen. Sie fragen etwas rhetorisch, hat die Kirche mit ihrer hierarchischen Struktur der Ämter dem stets drohenden Missbrauch geistlicher Amtsgewalt besser gewehrt als die alttestamentliche Gewaltenteilung? Diese Frage muss mit einem eindeutigen Nein beantwortet werden. Hierarchische Ordnung lässt zwar Kontrolle von oben nach unten, nicht aber von unten nach oben zu. Gegen Amtsmissbrauch der höheren und höchsten Amtsträger vermag sie nichts auszurichten. Zitat Ende. Nun ist aber die Kirche hierarchisch organisiert. Also wie wollen Sie einen solchen Vorschlag, der doch etwas die Axt an die Hierarchie anlegt, von wem müsste das jetzt eigentlich entschieden werden?
Ja, wohl vom Bischof. Ne?
Der
vom
Bischof. Bischof, er muss also eben, der bleibt, der Bischof.
Der bleibt, der soll bleiben. Sonst hätte man eine andere Kirche. Wir sind eine episkopale Kirche, das ist 2000 Jahre Tradition. Und das hat auch einen guten Sinn, weil der Bischof eben die Einheit seines Bistums auch in Person darstellen muss. Er hat die drei Vollmachten inne und kann sie deswegen auch in der Weihe ausspenden. Das macht schon noch Sinn, den Bischof in diesem Sinne zu behalten. Aber trotzdem wäre die Hierarchie deutlich flacher. Also sie käme eben von unten, weil die Vorschläge, wer eine solche Weihe empfangen könnte, kommen eben dann von unten, also von der Gemeinde selbst. Und das wäre die entscheidende Instanz.
Das wäre mit einem Machtverzicht verbunden für diejenigen, die jetzt in Ämtern sind.
Natürlich, ja. Also ich meine, statt des Priesters, der die Gemeinde in jeder Beziehung heute bestimmt und dominiert, hätten wir verschiedene Personen, die da miteinander interagieren müssen und die ja auch nach meinem Modell durchaus auf Zeit diese Tätigkeit ausüben können.
Die Erfahrung sagt, dass Machtverzicht eine Option ist, die selten gewählt wird. Also was stimmt Sie optimistisch, dass dieser Vorschlag, das müsste ja dann wahrscheinlich mit Mehrheit entschieden werden von Bischöfen, dass dieser Vorschlag unter Bischöfen eine Mehrheit findet?
Also ich habe ja etwas emphatisch geschrieben, Gott schickt uns den Priestermangel, um uns über das Priesteramt neu nachdenken zu lassen. Und das könnte man so sehen. Auf jeden Fall ist der Priestermangel so bedrängend, und zwar in der ganzen Kirche weltweit, dass offenbar neue Lösungen sein müssen. Die Bischöfe haben die Wahl, an dem alten Modell festzuhalten. Dann lassen sie zunehmend Gemeinden einfach unversorgt und lassen die Kirche regelrecht verkommen. Oder eben sie besinnen sich auf neue Möglichkeiten des Amtes. Und da ist mein Modell sicherlich etwas, was mit einer guten theologischen, biblischen Begründung also ansteht, hier zur Wahl zu stehen. Ob das dann durchkommt, weiß ich nicht. Aber es wird sich zunehmend, das wäre auch mal eine andere Option, werden sich Gruppen, also Gemeinden bilden, die nicht identisch sind mit Kirchturmsgemeinden, klassischen Sinns, also mit Vereinen, die von sich aus so eine Struktur einfach wählen, weil die eben sich natürlicherweise auch ergibt.
Eine Kirche ohne Priester ist für Sie nicht vorstellbar.
Das Priestertum, recht verstanden, als Amt der Heiligung, ist sicherlich unverzichtbar. Also die Kirche hat die Aufgabe, die Welt zu heiligen. Wir sind berufen zur Heiligkeit. Der Begriff wäre nochmal auszudeuten, aber das ist das, was wir als Kirche grundlegend zu tun haben, die Welt zu heiligen. Und weil der Priester eben die Amtsperson ist, die diesen Vorgang der Heiligung ausübt, wäre eine Kirche ohne Priester nichts zu denken. Genauso wie sie ohne Propheten und ohne Könige in diesem biblischen Sinne nicht zu denken ist.
Das Amt ist im Moment an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Die bekannteste dürfte sein, dass man männlichen Geschlechts sein muss. Wie sieht es mit den Ämtern aus, die Sie zu vergeben haben? Also muss der Priester ein Mann sein?
Also
der König ein Mann sein oder geht auch eine Königin? Prophetin ist ja nicht so problematisch.
Ich freue mich auf viele Königinnen und Prophetinnen und Priesterinnen. Die Voraussetzung, dass eben nur ein unverheirateter Mann sein kann, ist auch wiederum historisch bedingt und an ein bestimmtes Amtsverständnis gebunden. Und schon im klassischen Modell war ja immer die Frage, was ist denn Gott mal eine Frau beruft? Wie geht man damit um? Und im neuen Modell ist für mich ganz klar, dass es keinen Grund mehr gibt, Frauen von dieser neuen Form des Amtes auszuschließen. Man schaut nach Fähigkeiten, nach Charismen, nach Begabungen und versucht, die aufzuspüren bei Frauen und bei Männern. Und dann natürlich wurde auch in diesem Modell, wenn es um zeitliche Beauftragung geht, also die Ehelosigkeit gar keinen Sinn mehr machen.
Der Zölibat, hart umkämpft, gerade im Moment auch durch die Intervention des früheren Papstes ja nochmal in den Medien gewesen. Der Zölibat spielt in Ihrem Buch nur eine Nebenrolle. Also Sie würden auch sagen, all das, was Päpste geschrieben haben, dieser engelsgleiche Zustand, der damit verbunden ist mit der Enthaltsamkeit, die Freiheit für Gott, das hat ja Josef Ratzinger gerade nochmal gesagt, Zölibat heißt eben frei sein für Gott, das wischen Sie jetzt einfach beiseite und sagen, ist nicht notwendig für keines der drei Ämter.
Für mich ist der Zölibat immer damit begründet gewesen, grundlegend, dass eben der Priester als eine Art Mittler zwischen Gott und den Menschen, als der, der eben ja wirklich Christus in die Hostie hineinbannen kann, aufgrund dieser besonderen eben den Gläubigen vor- und übergeordneten Person irgendein Merkmal haben muss, was seine übernatürliche Stellung auch nach außen hin sichtbar macht. Das ist eben dann der Zölibat gewesen. So, man verzichtet auf das Natürlichste von der Welt, eben Familie, um damit eben zu zeigen, dass man aus dem natürlichen Zusammenhang herausgehoben ist. Das wäre aber in meinem Modell auch theologisch deswegen nicht mehr nötig, weil ich ja Ansätze bei der Teilhabe aller Getauften am dreifachen Amt, die bereits mit der Taufe gegeben ist, was ja auch im Taufformular so steht. Ihr habt Anteil an Christus, der da ist König, Priester und Prophet. Also eine besondere Heraushebung des Amtes im Sinne einer besonderen Christusnähe ist gar nicht mehr theologisch möglich und gerechtfertigt, weil jeder Getaufte, jede Getaufte schon dieses Amt innehat. Es geht nur darum, wer eben dieses Amt dann ausüben kann.
Sie haben ein Fachbuch geschrieben. Also Sie schauen sich die Sache wirklich akribisch genau an. Sie argumentieren, Sie begründen, Sie behaupten nicht einfach nur etwas. Wie ist denn Ihr Eindruck der kirchlichen Debattenkultur? Setzen sich da gute Argumente durch?
Also das ist ein leidiges Thema. Das Thema Amtsverständnis ist schon seit dem Zweiten Vatikan auf der Tagesordnung. Es gibt viele ganz kluge Bücher dazu, ganz schöne Ansätze, aber es hat sich nichts bewegt in der Kirche. Also der Einfluss von guten Argumenten auf die faktischen Entscheidungen ist leider sehr, sehr gering. Es geht da offenbar mehr um Machtfragen als um Argumente. Das ist leider so.
Sie sind kein Mitglied eines Synodalforums, aber der synodale Weg soll etwas an dem Missstand, den Sie gerade beschrieben haben, ändern. Es soll ja angeblich offen debattiert werden. Haben Sie Hinweise darauf, dass Ihr Vorschlag ernsthaft diskutiert wird auf dem synodalen Weg, entweder in dem Forum priesterliche Lebensform oder in dem Forum zur Macht oder in beiden?
Nachdem, was ich dazu jetzt gehört habe, aufgrund der vorbereitenden Papiere, die den Arbeitsgruppen zugrunde liegen, denkt man so weit nicht beim synodalen Weg.
Sondern, Sie sind schon radikaler, oder?
Ja, man denkt über priesterliche Lebensform, über Spiritualität nach in dem Forum über Priestertum, aber das reicht ja nicht hin zu einer wirklichen Strukturdebatte, die wir eigentlich führen müssen. Das hat mich auch enttäuscht, dass das so zahm und so lammfromm dahergeht, obwohl da die Strukturprobleme, die mit dem Amt zusammenhängen, so unübersehbar sind. Ich denke, dass über die Amtsfrage der Kirche mehr Schaden oder mehr Schwierigkeiten zugefügt werden als über die ganze Säkularisierung zusammen. Wenn wir gut geführte, gut versorgte Gemeinden hätten, dann würden die Gemeinden noch viel lebendiger sein können, als sie es heute sind. Man kann ja nicht über die Amtsfrage die Kirche sterben lassen. Das ist doch undenkbar. Und ich hoffe, dass das Bewusstsein sich auch beim synodalen Weg ein bisschen durchsetzt und vielleicht etwas da herauskommt, wo einzelne Vertreter auch der Bischöfe erkennen, dass es so nicht weitergehen kann.
Ihre Idee ist ein Versuch, die katholische Kirche zukunftsfest zu machen. Warum wollen Sie die Kirche retten? Aus Ihrem Buch spricht bei allem wissenschaftlichen Ton, bei aller Ernsthaftigkeit, ja auch eine gewisse Leidenschaft, ein starkes Engagement für diese Kirche. Warum?
Also einmal bin ich Mitglied dieser Kirche. Es ist eben die Kirche, die ich kenne, der ich lebe und die ich auch liebe auf ihre Weise oder auf meine Weise. Ich bin Theologe dieser Kirche mit einer Lehrerlaubnis dieser Kirche und verstehe mein Amt als Theologe auch darin eben, dass ich meiner Kirche die theologische Unterstützung leisten kann, die ich geben kann. Aber es gibt gute Gründe, auf das Katholische weiterhin zu setzen. Das tue ich mit gutem Gewissen, nicht nur aus pragmatischen Gründen.
Zahm und lammfromm bei den ersten Plenarsitzungen des synodalen Weges wird sich zeigen, ob Thomas Ruster in dieser Hinsicht recht behält. Sein Buch Balance of Powers für eine neue Gestalt des kirchlichen Amtes ist im Pustit Verlag Regensburg erschienen. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.